Was ist das Schönste, das du je gesehen hast? Ist es eine Person für dich? Viele Menschen lieben ja auch Sonnenuntergänge oder sowas. Ich beispielsweise mag es total sehr, wenn es ganz dunkel ist, keine Lichtverschmutzung oder so, und dann den Sternenhimmel anzuschauen. Also Gott hat uns wirklich eine Schöpfung voller Schönheiten für das Auge geschenkt. Wie schade wäre es da, wenn man das nicht miterleben darf. Ja, einigen Menschen geht es so. Ich habe gelesen, dass weltweit mehr als 1 Milliarde Menschen eine Sehbeeinträchtigung haben. Dazu zählt wahrscheinlich auch sowas hier. Und 43 Millionen aller Menschen davon sind tatsächlich komplett blind. Also so viele Menschen können diese Schönheiten der Welt nicht mit ihren eigenen Augen sehen. Vielleicht kennst du ja selber jemanden oder bist selber mehr oder weniger betroffen. Helen Keller, eine amerikanische Schriftstellerin, die selber blind und auch taub war, die hat dazu mal was gesagt. Sie meinte, das Einzige, was noch schlimmer ist, als blind zu sein, ist zu sehen, aber keine Sicht zu haben. Ich denke, was sie damit meinte, das ist Folgendes. Körperlich blind zu sein, das ist schlimm. Aber wie viel schlimmer ist es, wenn wir geistlich blind sind? Und genau das kritisiert Jesus auch so oft an seinen Zuhörern. Wenn man Augen zum Sehen und Ohren zum Hören hat, aber das Gesagte oder das, was man sieht, auf ein hartes Herz trifft. Und ich denke, dass jeder von uns mehr oder weniger von dieser Blindheit betroffen ist. Ich bin's manchmal und auch du bist manchmal blind. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit fällt es auf, wenn ja, man umgeben ist von den schönsten Weihnachtsdekorationen und verschiedene Formen der Besinnlichkeit irgendwie hat und jeder unter Weihnachten etwas anderes versteht, dann kann es gut sein, dass man durch diese ganzen Sachen blind wird vor dem eigentlichen Sinn von Weihnachten, nämlich dass Gott Mensch wurde. Aber dies ist jetzt nur eins von vielen Beispielen, bei dem wir vielleicht in unserem Alltag von einer geistlichen Blindheit betroffen sind. Und ich habe da heute eine Bibelstelle mitgebracht, in der es genau darum geht, um die Blindheit eines Menschen als Sinnbild für unsere geistliche Blindheit und letztendlich, wie Jesus damit umgeht und was wir daraus lernen. Ich lese vor aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, 22 bis 26. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen umhergehen, als sehe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Und er schickte ihn heim und sprach, geh aber nicht hinein in das Dorf. Die ersten Male, als ich die Stelle gelesen habe, war ich, um ehrlich zu sein, in vielerlei Hinsicht verwirrt. Also Jesus handelt irgendwie eigenartig hier. Also die Menschen, die bringen hier Jesus einen Blinden in der Hoffnung, dass er ihn heilt. Jesus nimmt sich diesen Blinden an, führt ihn aus dem Dorf aus, spuckt ihm in die Augen. Und obwohl der Blinde jetzt besser sieht, sieht er irgendwie immer noch nicht ganz so wieder richtig, ist noch nicht ganz geheilt und erst beim zweiten Handauflegen klappt es dann. Also, dass Jesus Blinde heilen kann, das lesen wir öfters, aber warum spuckt Jesus in die Augen des Blinden? Oder wieso klappt die Heilung beim ersten Mal nicht? Warum muss Jesus ein zweites Mal seine Hände auflegen und was hat das alles zu bedeuten? Ja, um Jesu Handeln hier zu verstehen und allgemein, wie Jesus mit Blinden oder mit unserer Blindheit vielleicht auch umgeht, schauen wir uns den Text in zwei Teilen an. Das erste, das Herz Jesu, also was wir hier erfahren, wie Jesus denkt und wie er tickt. Und das zweite, die Botschaft Jesu, weil ich denke, dass es hier hinter dieser Handlung eine versteckte Botschaft gibt, die uns dann letztendlich auch gilt. Schauen wir uns zu diesem ersten Punkt, dem Herz Jesu, die ersten zwei Verse nochmal an. Sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Also Jesus zieht gerade in der Geschichte durch verschiedene heidnische, also nicht jüdische Gebiete, um den See Genezareth. Und vor kurzem hat er noch die Speisung der 4000 vollbracht und auch zahlreiche Heilungen durchgeführt. Und jetzt kommt er eben mit seinen Jüngern in Bethsaida an. Das ist eine der letzten Stationen, bevor Jesus dann in Jerusalem einzieht. Und wie es üblich war, scheren sich jetzt viele Menschen um Jesus drumherum. Und es ist nicht ganz klar, wer genau jetzt den Blinden zu Jesus bringt, aber es waren vermutlich seine Jünger. Und Blindheit war damals durch die fehlende Hygiene noch deutlich stärker verbreitet, als das heute ist. Und egal, ob die Jünger jetzt einfach schaulustig waren und einfach ein Wunder sehen wollten oder ob sie wirklich Mitleid mit dem Blinden hatten, auf jeden Fall glaubten sie, dass Jesus sich diesem Menschen annehmen möchte und dass er ihn heilen kann. Und ich denke, als Christen nehmen wir viel zu oft für viel zu selbstverständlich, wie barmherzig Jesus eigentlich ist. Na, das feiern wir zu Weihnachten. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Niemand ist mächtiger als er. Was ist da schon ein Blinder, ein Außenseiter, jemand, der gesellschaftlich verachtet wird für Jesus? Also für einen normalen Präsidenten oder König ist so jemand wahrscheinlich nicht viel wert. Aber für Jesus, den König des Universums, ist selbst der geringste Mensch das Wertvollste überhaupt. Das ist doch eigentlich auch die Weihnachtsbotschaft. Gott erniedrigt sich, um zu helfen. Überleg dir das mal, wie groß muss Gottes Liebe hier sein, dass er sich einem Versager wie mir annimmt. Und um ehrlich zu sein, ist jeder Christ irgendwo genau das. Jemand, der im Leben versagt hat, aber eingesehen hat, dass nur Jesus ihm helfen kann. Und Jesus liebt so ausgiebig, dass er da nichts lieber tut, als dir zu helfen. Doch Jesus hilft hier nicht nur dem Blinden, Jesus erhört hier auch das Anliegen der Jünger. Also gewissermaßen erhört Jesus hier Fürbitte. Also nicht nur, wenn du ein Problem hast, kannst du zu Jesus kommen und er hilft dir dabei. Auch wenn du die Probleme deiner Mitmenschen siehst, wie die Jünger hier die Blindheit des Mannes gesehen haben, kannst du das durch Gebet vor Jesus bringen und er hilft dir. Und ist diese Stelle nicht auch ein wunderbares Zeugnis dafür, wie wir Mission betreiben können? Wir lesen hier nichts davon, dass der Blinde unbedingt zu Jesus wollte. Es sind die Jünger, die Jesus den Blinden bringen. Und Jesus erhört auf den Glauben der Jünger hin ihre Bitte. Kennst du vielleicht jemanden in deinem Umfeld, dem es gerade schlecht geht, der vielleicht von Einsamkeit betroffen ist oder der krank ist, vielleicht Stress hat? Oder hast du Freunde oder Verwandte, die Jesus eben noch nicht persönlich kennen? Bete für sie. Natürlich ist es gut, wenn wir mit den Menschen persönlich reden oder wenn wir ihnen praktisch helfen. Aber Gebet ist die Grundlage für all unser Handeln, weil wir ohne Gott letztendlich nichts tun können. Also bete für deine Mitmenschen. Jesus erhört Fürbitte, auch wenn die betroffene Person das selbst vielleicht nicht glauben möchte. Und nachdem Jesus sich hier auf die Anliegen der Jünger einlässt, nimmt er den Blinden bei der Hand und führt ihn aus dem Dorf hinaus. Warum macht er das? Warum kann er nicht im Dorf bleiben? Dafür müssen wir uns die politische oder geografische Lage von dem Dorf oder der Stadt anschauen. Jesus ist hier nämlich in Bethsaida. Diese Stadt, die befindet sich im Regierungsgebiet vom damaligen Herrscher Herodes Philippus. Allerdings liegt die Stadt direkt an der Grenze zu einem benachbarten Regierungsgebiet seines Bruders, Herodes Antipas. Und obwohl die beiden Brüder waren, ist die politische Lage eher angespannt, besonders eben in Grenzstädten. Und da es nicht Jesu Absicht war, mit seinen Wundern irgendwie politische Unruhen zu stiften, nimmt er den Blinden raus aus dem Stadtkern und quasi persönlich aus dem Dorf heraus. Auch hier lernen wir etwas. Jesus ging es nicht um eine politische Revolution, ihm geht es um eine Revolution in deinem Herzen. In erster Linie geht es ihm um die Person. Für dich bedeutet das, dass du Jesus erst persönlich kennen solltest, bevor du ihn irgendwie berühmter machen willst. Jesus in die Öffentlichkeit zu bringen oder in die Politik, das ist wichtig, das brauchen wir. Aber bevor du diesen Dienst ausübst, solltest du Jesus persönlich kennen. Bevor du ihm deinen Dienst gibst, gib ihm dein Herz. Und dass Jesus persönliches Interesse an dir hat, ja, das zeigt auch seinen Umgang mit diesem Blinden hier. Er nimmt ihn bei der Hand wie ein liebender Vater. Doch bevor Jesus jetzt ihn heilt und ihm die Hände auflegt, um ihm zu heilen, macht er etwas Seltsames. Wir haben das gelesen. Er spuckt ihm in die Augen. Ich weiß nicht genau, warum er das tut. Vielleicht wird mir das Jesus in der Ewigkeit erklären. Vielleicht handelt Jesus so, das ist eine Theorie, weil er wusste, dass Speichel irgendwie eine desinfizierende Wirkung hat. Vielleicht wollte Jesus dem Blinden auch irgendwie einfach ein Gefühl auf den Augen geben. Es war jedenfalls nicht das einzige Mal, dass Jesus irgendwie so handelte. Aber ein was wirklich Erstaunliches kann ich euch dazu sagen. Wenn man in der ganzen Bibel alle Stellen raussucht, sofern man das vielleicht nicht eklig findet, in denen das Wort Speichel oder Spucken vorkommt, dann fällt etwas auf. Jedes einzelne Mal ist es etwas Negatives. Eigentlich wie heutzutage, also ist heute nicht angebracht, da jemanden in die Augen zu spucken. Ich habe mir mal alle Stellen angeschaut und durfte feststellen, also jemanden anzuspucken oder zu spucken, das galt allgemein, biblisch betrachtet, für, also das steht für eine Demütigung oder hat was mit Scham zu tun, mit Ekel, mit Ablehnung. Jedes einzelne Mal, wenn diese Worte vorkommen. Doch jedes Mal, wenn Speichel oder Spucke oder wie auch immer im Zusammenhang mit Jesus erwähnt wird, also wenn Jesus spuckt, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Also bei ihm steht es für Würdigung statt Demütigung, für Annahme statt Ablehnung und für Heilung statt Ekel oder Scham. Zeigt uns das nicht, dass Jesus kein normaler Mensch ist? Jesus muss doch der Sohn Gottes sein, denn die Spucke eines normalen Menschen, die richtet Demütigung an. Aber Jesus ist so heilig, dass selbst sein Speichel würdigt und heilt. Er wurde zum Beispiel auf dem Weg zum Kreuz, zur Kreuzigung bespuckt. Die Menschen, die haben ihn demütigen und beschämen wollen. Und das, obwohl Jesus wiederum seine Spucke verwendet hat, um die Menschen zu würdigen und zu heilen. Das ist jetzt genug zum Thema Spucke. Aber ich finde, das ist sehr sinnbildlich für eigentlich die ganze Situation. Während die Menschen Jesus hassen und ihn demütigen wollen, und das ist heute nicht anders, hat Jesus nur Liebe für sie im Sinn. Jesus liebt dich, auch wenn du ihm mal keine Liebe erweist. Und weil Jesus die Menschen liebt, lässt er sie auch an seinem Plan teilhaben. Auch das erkennen wir hier im Text. Jesus fragt nämlich den Mann, ob er etwas sieht. Na, Jesus ist der menschgewordene Gott. Wir haben einige Stellen im Neuen Testament, an denen Jesus bewiesen hat, dass er Dinge wissen kann, die kein normaler Mensch weiß. Na, Jesus wusste beispielsweise ganz genau, dass er am Kreuz sterben wird und auch wieder von den Toten aufersteht. Warum muss er hier also nachfragen, ob der Mann etwas sieht? Ich denke, weil Jesu Interesse in erster Linie nicht Projekten gilt, sondern Menschen. Also würde es Jesus hier um das Wunder der Heilung gehen, da hätte er den Blinden auch im Vorbeigehen mit einem Schnipsen heilen können. Aber Jesus nimmt sich Zeit für ihn, weil es ihm eben um mehr als diese körperliche Heilung geht. Es geht ihm auch um das Herz des Blinden. Und weil Jesus ein persönliches Interesse hat, lässt er den Mann auch durch diese Frage an diesem Prozess teilhaben. Er fragt ihn, ob er etwas sieht. Jesus, der hätte die Information natürlich auch so wissen können. Aber ihm ging es eben nicht um diese Information, sondern darum, dass sich der Blinde involviert fühlt. Jesus will auch hören, wie es dir geht, ob du etwas siehst. Er will auch dich teilhaben lassen. Er will dich nicht irgendwie hinter sich herschleifen oder als Marionette für seinen Willen benutzen, sondern er lässt dich teilhaben. Ich habe als kleines Kind zum Beispiel es geliebt, mit meinen Eltern und Geschwistern Plätzchen zu backen. Natürlich wären meine Eltern schneller gewesen, wenn sie das alles allein gemacht hätten. Aber aus Liebe zu uns haben sie uns mitmachen lassen. Und genauso ist es doch mit Jesus. Er will, dass du mitmachst. Er will dich nicht hinter sich herschleifen. Er will, dass du ihm aus freien Stücken selbst nachfolgst. Und all das erkennen wir hier über das Herz Jesu, wenn wir uns diese ersten Verse anschauen. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil, nämlich Jesu Botschaft hinter all dem. Wie so oft bei den Wundern Jesu steckt nämlich nicht nur bloße Willkür hinter seinen Handlungen. Jesus versteckt hier eine Botschaft in dieser Geschichte. Als er den Blinden nach dem Handauflegen fragt, ob er etwas sieht, da sah dieser auf, blickt auf und antwortet, ich sehe die Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. Danach legte er, also Jesus, abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Und er schickte ihn heim und sprach, geh aber nicht hinein in das Dorf. Also obwohl Jesus ihn gerade geheilt hat, sieht der Mann immer noch verschwommen. Also wenn für ihn die Menschen wie Bäume aussehen, scheint die Heilung noch nicht so ganz geklappt zu haben. Schließlich muss Jesus ja auch nochmal seine Hände auflegen, das hätte er ja nicht gemacht, wenn er ganz geheilt gewesen wäre. Und erst dann ist der Mann vollständig geheilt. Als Jesus auf der Erde war, da hat er zahlreiche Heilungen durchgeführt. Und in den Evangelien, da lesen wir von 27 Heilungen genauer. Aber bei keiner dieser Heilungen lesen wir etwas davon, dass Jesus zwei Versuche braucht, um die Heilung durchzuführen. Außer hier. Und wenn einem dann auffällt, dass Markus der Einzige ist, der von dieser Begebenheit in seinem Evangelium berichtet, liegt die Vermutung nahe, dass wir hier in den Kontext schauen müssen und dass da vielleicht etwas mehr dahinter steckt. Und das machen wir. Unmittelbar vor und nach dieser Geschichte im Markus-Evangelium wird nämlich von spannenden Ereignissen berichtet. Also falls jemand eine Bibel dabei hat, kann er sie gerne bei Markus 8, 22 bis 26 aufschlagen und sich auch mal die umliegenden Erzählungen selbst anschauen. Aber wir schauen die uns jetzt auch gemeinsam an. Nämlich zu Beginn des des 8. Kapitel des Markus-Evangeliums in den Versen 1 bis 9, da findet diese Speisung der 4000 statt. Also mitten in der Einöde lässt sich Jesus 7 Brote und ein paar Fische geben. Und nachdem er dafür gedankt hat, vermehrt sich das Essen auf wundersame Art und Weise. So dass letztendlich tausende Menschen, also 4000, aber das kann auch nur für die Männer stehen, auf jeden Fall tausende Leute satt wurden, obwohl anfangs so wenig Essen da war. Also quasi ein riesiges Wunder. Kurz danach kommen die Pharisäer zu ihm, also die religiöse Elite der damaligen Zeit, und drängen ihn regelrecht, dass Jesus doch ein Wunder vollbringen soll, damit sie irgendwie sehen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Sie fordern ihn quasi raus, sich zu beweisen. Irgendwie komisch, oder? Jesus hatte doch gerade tausende Menschen mit Essen versorgt. Also er hat doch gerade so ein riesiges Wunder getan und alle haben es mitbekommen. Und trotzdem fordern ihn die Pharisäer heraus, so ein Wunder zu tun. Naja, bei den Pharisäern, man könnte vielleicht sagen, dass sie nicht dabei gewesen waren. Sie haben das nicht mitbekommen, keine Ahnung. Aber die Jünger, die waren ja auf jeden Fall dabei. Also die können Jesu Macht ja auf gar keinen Fall anzweifeln. Schließlich haben sie ja gerade eben bei der Speisung der 4000 gesehen, dass Jesus Wunder tun kann. Auch falsch gedacht. Wenn wir weiterlesen, die nächste Geschichte in Markus 8, 14 bis 21, also die Geschichte vor der Blindenheilung, da erfahren wir wer. Jesus befindet sich hier mit seinen Jüngern auf dem Boot auf dem Weg nach Bethsaida. Und während sie dorthin reisen, fangen die Jünger allen Ernstes an, sich Gedanken um das Essen zu machen. Also wir lesen, dass sie nur ein Brot auf das Boot mitgenommen hatten und jetzt sorgen sie sich, dass das Essen nicht ausreichen wird. Jesus reagiert dementsprechend schroff und sagt dann, habt ihr Augen und seht nicht und habt ihr Ohren und hört nicht und denkt nicht daran, als ich die 5 Brote brach für 5000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten 12. Und als ich die 7 brach für 4000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten 7. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr denn noch nicht? Ich lasse die Geschichte jetzt einfach mal so stehen. Im Bibeltext würde jetzt die Geschichte von der Blindenheilung kommen. Und bevor wir dahin zurückkommen, schauen wir uns jetzt die Geschichte an, die quasi nach unserer Geschichte kommt. Nachdem Jesus nämlich den Blinden geheilt hat, geht er mit seinen Jüngern in die nächste Stadt. Und auf dem Weg dahin, da redet er mit den Jüngern darüber, was sie und die Menschen von ihm denken, wer er ist. Und da lesen wir, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Also Petrus hat richtig geantwortet. Er hat erkannt, dass Jesus der Messias ist, also der von Gott Auserwählte, auf den alle Juden warteten. Also derjenige, der das Volk Gottes von seinen Sünden befreien wird. Auch hier würde man jetzt denken, dass Petrus seine Erkenntnis doch gerade bewiesen hat. Er sieht die Dinge klar. Er weiß, was Sache ist. Er weiß, dass Jesus der Messias ist und was er als Messias vorhat. Doch auch hier falsch gedacht. Eine kurze Zeit später sagt Jesus, dass er leiden muss und sterben wird und dann nach 3 Tagen auferstehen wird. Petrus sollte das doch eigentlich nach seiner Erkenntnis gerade eigentlich nicht überraschen. Als jedoch Petrus diese Worte Jesu hörte, da zieht er ihn beiseite und drängt Jesus regelrecht dazu, dies nicht zu machen. Und auch hier reagiert Jesus relativ schroff und sagt, geh hinter mich, du Satan, du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. So, das sind so die Geschichten, die den Kontext für unsere Blindenheilung in Markus 8, 22 bis 26 bilden. Und vielleicht ist einem von euch oder mehreren schon aufgefallen, dass diese Geschichten erstaunliche Gemeinsamkeiten aufweisen. Also es passiert jeweils irgendwie ein Wunder oder ein Zeichen oder sowas, durch das man eigentlich erwarten würde, dass jemand zur Erkenntnis gekommen ist. Und trotzdem folgt kurz darauf die Feststellung, dass immer noch total viel Unverständnis herrscht. Als erstes die Speisung der 4000. Obwohl die Jünger gesehen haben, wie Jesus tausende Menschen mit Nahrung versorgt, machen sie sich trotzdem kurz danach Sorgen, ob sie auf dem Boot genügend Essen dabei haben. Und dann Petrus, obwohl er doch erkannt hat, dass Jesus der Messias, der Christus ist und eigentlich wissen müsste, dass dieser auch sterben muss für die Sünden des Volkes, geht er Jesus trotzdem an, als er das dann verkündigt. Und genau zwischen diesen Geschichten ist eben unsere Blindenheilung. Und deshalb denke ich, ist es kein Zufall, dass Jesus auch hier ja, den Blinden ein erstes Mal heilt, dieser aber dennoch nicht seine volle Sehkraft hat. Also die Jünger, die haben auch das Wunder der Speisung der 4000 gesehen. Das war quasi das erste Handauflegen Jesu. Doch auch hier reichte das nicht und sie waren immer noch in ihrem Herzen blind. Ich hoffe, dass ich diesen Zusammenhang hier verständlich ausgedrückt habe, denn ich denke, so verstehen wir erst, warum Jesus hier ausgerechnet so handelt. Also Jesus zeigt damit etwas auf, eine versteckte Botschaft, ein Sinnbild irgendwo. Er zeigt, dass wir Menschen blind sind und ohne enge Gemeinschaft mit Jesus auch wieder erblinden. Also während der Mann aus unserer Geschichte körperlich blind war, sind wir wie die Jünger und auch die Pharisäer geistlich blind, unverständlich. Und ein erstes Heilen, eine erste Begegnung mit Jesus reicht eben nicht aus für eine ganze Nachfolge mit Jesus. Obwohl Jesus vor ihren Augen Wunder tut, vertrauen sie ihm nicht. Sie haben Jesu Worte gehört, aber dennoch nicht ganz geglaubt. Und es wäre falsch zu denken, dass wir heutzutage irgendwie anders sind. Also nur weil du Christ bist und vielleicht sogar das ein oder andere Wunder in deinem Leben erlebt hast, heißt das noch lange nicht, dass du alles erkannt hast. Also es kann gut sein, dass du seit vielen Jahren mit Jesus unterwegs bist und trotzdem in manchen Bereichen total blind bist. Es braucht ein zweites Handauflegen Jesu. Also nur wenn wir dauerhaft bei Jesus sind, bleibt die Blindheit wirklich weg. Vielleicht ist es bei dir da wie bei den Jüngern. Sie haben gesehen, wie Jesus das Essen tausendfach vermehrt und dennoch zweifelten sie, ob sie versorgt werden. Machst du dir vielleicht auch Sorgen, obwohl du mehrfach gesehen hast oder erlebt hast, wie Gott dir geholfen hat? Vielleicht ist es auch bei dir wie mit dem blinden Mann. Er brauchte mehrere Schritte, um endlich geheilt zu werden. Sehnst du dich vielleicht auch nach vollständiger Heilung in deinem Leben? Jesus verspricht uns nicht, dass wir ja immer geheilt werden, aber wenn, dann kann es sein, dass es schrittweise in deinem Leben vorangeht. Und egal in welchem Bereich deines Lebens es letztendlich so ist, wo du gerade eine Blindheit oder ein Unverständnis feststellst, sei es bei Zukunftsplänen, vielleicht beim Thema Partnerschaft, Arbeit oder allgemein, wie du über Gott denkst, die Lösung, die bleibt die gleiche. Jesus. Und abschließend lesen wir hier noch, dass er den Blinden dann auch wirklich vollständig heilt. Das betont Markus hier auch wirklich mehrfach, indem er das wiederholt. Er sagt, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Und das kann Gott auch in deinem Leben tun. Und alles, was du dafür tun musst und auch dafür tun kannst, das ist zu ihm zu kommen. So unterschiedlich auch die Art und Weise sein kann, wie du unverständlich und blind in deinem Leben bist, es ist jeweils die enge Gemeinschaft mit Jesus, die uns Heilung schenkt. Hinterfrag dich doch selbst einmal, in welchen Lebensbereichen du vielleicht blind geworden bist. Oder noch besser, frag Gott selbst, ja, und bitte ihm einfach um diese echte Erkenntnis, dass du wieder sehen darfst. Und denk dran, dass du ohne Jesus blind bleibst und auch immer blinder wirst. Wir sollten also ständig mit ihm in Beziehung leben und ihm auch unser Unverständnis hinbringen, damit wir durch ihn besser und schließlich, wenn auch spätestens in der Ewigkeit, vollständig wiederhergestellt sehen können. Und auch wenn es Gott tun kann, Körperliche Heilung, die ist uns nicht immer versprochen. Gott verspricht uns auch nicht, dass wir immer alles verstehen, dass wir sein Handeln immer durchschauen. Aber wenn wir zu ihm umkehren, dann heilt er uns von unserem alten Leben. Weil Jesus die Strafe für deine Schuld am Kreuz getragen hat und von den Toten auferstanden ist, kannst du, wenn du an ihn glaubst, jetzt und in Ewigkeit mit ihm in Beziehung leben und du hast ewiges Leben. Und dann macht er dich zu einem neuen Menschen und er vergibt dir deine Schuld. Und sein Heiliger Geist lebt dann in dir und verändert dich zum Guten hin. Und das darf deine Hoffnung sein. Ich möchte mit euch beten. Herr, ich danke dir für dein Wort und die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen durften. Schreib die Worte, die bedeutsam sind, in unsere Herzen ein und verwirf auch alles, ja, was jetzt irgendwie nicht dran ist und was nicht von Bedeutung ist. Du siehst, wo jeder Einzelne hier ja, blind und unverständlich ist. Vergib uns doch bitte und heile uns davon. Dir sei alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.